والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا liebe Geschwister, wir machen mit unserer Serie inshallah weiter mit der Erklärung von Sahih al-Bukhari. طيب إن شاء الله، dann kommen wir inshallah zum Hadith Nummer 7 von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet. Das ist übrigens ein langes Hadith, sehr lang. Von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtete, dass Abu Sufyan ibn Harb erzählte, dass Heraklius nach ihm sandte, während er von einer Karawane der Quraysh im Scham unterwegs war, um Handel zu treiben. Dies geschah in der Zeit eines Waffenstillstands zwischen dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und Abu Sufyan und den Glaubensverweigerern der Quraysh, eine Kuffar Quraysh. So gingen sie, während sie in Ilya, und Ilya ist Jerusalem al-Quds, waren. So gingen sie, während sie in Ilya waren, zu ihm, yani zum Heraklius, der sie in seinem Hof, in seinen Hof bat, indem er von den obersten byzantinischen Würdenträger umgeben war. Dann rief er sie und seinen Übersetzer zu sich und sagte, fragend, wer von euch ist am nahesten verwandt mit dem Mann, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? So sagte Abu Sufyan erwidernd, ich. So sagte Abu Sufyan erwidernd, ich sagte, dass ich der nahste Verwandte unter ihnen sei. Er sprach, bringe er zu mir und bringe seine Gefährten mit und lasse sie hinter ihm stehen. Dann sagte er zu seinem Übersetzer, sage ihnen, dass ich ihn Fragen über jenen Mann stellen werde, und wenn er mir die Unwahrheit sagt, sollen sie ihm widersprechen. Yani die Begleiter von Abu Sufyan sollen Abu Sufyan widersprechen, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde. Bei Allah hätte ich nicht befürchtet, das ist jetzt Abu Sufyan, dass sie mich der Lüge bezichtigen würden, hätte ich über ihn gelogen, yani über den Prophet gelogen. Seine erste Frage ihn betreffend lautet, wie ist seine Abstammung unter euch? Ich antwortete, er ist unter uns von der edlen Abstammung. Er fragte, und hat vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung aufgestellt? Ich erwiderte, nein. Er fragte weiter, war einer seiner Vorväter ein König? Ich sagte, nein. Nun fragte er, folgen ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter ihnen? Ich antwortete, vielmehr die Schwachen unter ihnen. Er fragte, nehmen sie zu oder nehmen sie ab? Ich sagte, sie nehmen zu. So wollte er wissen, sagte sich einer von ihnen, yani die Leute, die den Propheten befolgen, sagte sich einer von ihnen aus Unzufriedenheit von seiner Religion los, nachdem er sich zu ihr bekannt hatte? Ich sprach, yani Abu Sufyan, nein. Er fragte weiter, habt ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt, bevor er sagte, was er verkündet? Ich erwiderte, nein. Ist er wortbrüchig? Wollte er wissen? Nein, antwortete ich. Wir befinden uns in einem Waffenstillstand mit ihm, wir wissen aber nicht, was er darin tun wird. Er ergänzte, es war mir nicht möglich, etwas hinzuzufügen, außer dieses. Er hat den Prophet etwas zu belasten, sozusagen. Nun fragte er, habt ihr gegen ihn gekämpft? Ich antwortete, ja. So fragte er, wie sind eure Kämpfe gegen ihn verlaufen? Ich erwiderte, der Kampf zwischen uns und ihm war wechselhaft. So war er mal erfolgreich und manchmal wir. Er fuhr fort, welche Vorschriften hatte er euch gemacht? Ich antwortete, er sagte, dient Allah einzig und allein, gesellt ihm nichts bei und wendet euch von dem ab, was eure Väter sagten, hier heißt es, also sagten, bedeutet glaubten. Außerdem schreibt er uns das Gebet, die Abgabe, die Wahrheit, die Keuschheit und die Verwandtschaftsbanden vor. Darauf richtet er sich an seinen Übersetzer, indem er sprach, sage ihm, ich fragte dich nach seiner Abstammung und du erwiderst, dass er unter euch der edler Abstammung sei. Tatsächlich ist dies den Gesandten der Fall. Sie wurden unter den Edlen ihrer Völker auserwählt. Und ich fragte dich, ob vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung aufgestellt hat, was du verneintest. Hätte irgendjemand vor ihm diese Aussage gemacht, würde ich sagen, dass dieser Mann dem Vorbild eines anderen folgt. Dann fragte ich dich, ob einer seiner Vorväter ein König war, und du erwiderst, nein. Wäre einer seiner Vorfahren ein König gewesen, würde ich sagen, dass dieser Mann das Königtum seines Vorfahren beansprucht. Daraufhin wollte ich wissen, ob ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt habt, bevor er sagte, was er verkündet, und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. So habe ich verstanden, dass, wenn er sich nie erlaubt hat, die Menschen zu belügen, er auch über Allah nicht die Unwahrheit sagen würde. Und ich fragte dich, ob ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter ihnen folgen, und du antwortetest, dass es die Schwachen seien, und sie sind tatsächlich die Anhänger der Gesandten. Daraufhin fragte ich dich, ob ihre Zahl zunimmt oder abnimmt, darauf du sagtest, dass sie zunehmen würde, und genauso ist der Fall mit der Angelegenheit des Glaubens, nämlich Al-Iman, bis er in jeder Hinsicht vollständig ist. Ich fragte dich, ob sich jemand aus Unzufriedenheit über seine Religion losgesagt hat, nachdem er darin eingetreten war, nachdem er Muslim geworden, und du verneintest dies, und so ist der Iman, wenn er sich in der Herzensfreude verbindet. Dann fragte ich dich, ob er wortbrüchig ist, und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. Genauso verhält es sich mit den Gesandten, sie werden niemals wortbrüchig. Daraufhin fragte ich dich, was er euch anordnet, und du erwiderst, dass er euch anordnet, Allah anzubeten, ihm nichts beizugesellen. Wohlgemerkt, vorher hieß die Beigesellung nicht, sondern einzig und alleine, und er hat die Beigesellung nicht zu Beigesellen verstanden. Und er verbietet euch, Götzen anzubeten, und dass er euch das Gebet, die Wahrheit und die Keuschheit anordnet. Wenn das, was du sagst, die Wahrheit ist, wird er diesen Ort unter meine Füße einnehmen. Ich wusste, dass er erscheinen würde, doch ich dachte nicht, dass er einer von euch sein würde, einer von den Arabern. Wenn ich wüsste, dass ich zu ihm gelangen könnte, würde ich alles tun, um ihn zu treffen. Und wäre ich bei ihm, würde ich ihm die Füße waschen. Anschließend fragte er nach dem Schreiben des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, das von Dihya al-Kalbi zum Statthalter von Busra gesandt worden war, der es Heraklius weiterreichte, welcher las, was darin stand, also was er hat das dann gelesen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, von Muhammad, dem Diener des Gesandten Allahs, an Heraklius, den Herrscher von Byzant, Friede sei auf demjenigen, der Rechtleitung folgt. So dann, ich lade dich ein, dem Ruf zum Islam zu folgen. Werde Muslim und Allah wird deinen Lohn verdoppeln. Weigerst du dich jedoch, wirst du die Vergehen deiner Untertanen zu verantworten haben. Dann rezitiert er, O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von euch die anderen zu Herrn außer Allah nehmen, doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Abu Sufyan sagte, als er das, was er gesagt hatte, und das Lesen des Schreibens beendet hatte, erhob sich ein Schreien und Lärm um ihn herum. Als er beendet war, gab es dann einen Laut unter den Menschen. Wir wurden hinausgebracht, dabei sagte ich zu meinen Gefährten, die Bedeutung von Ibn Abi Kabsha ist gewaltig geworden, denn der König der Bani al-Asfar fürchtet sich vor ihm. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass er, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, siegen werde. Dass er der Prophet, also er war davon überzeugt, dass der Prophet siegen würde, Abu Sufyan, bis Allah mich zum Islam führte. Ibn al-Nator, ein anderer Statthalter, der zu jener Zeit der Statthalter von Ilya, Jerusalem war, während Heraklius das Oberhaupt der Christen in Scham war, berichtete, dass Heraklius eines Morgens, als er sich in Ilya aufhielt, also in Jerusalem aufhielt, schlechte Laune hatte. Einige seiner Priester fragten ihn nach der Ursache dafür. So berichtete ihn Ibn an-Nator, Heraklius war ein Wahrsager und Astrologe, der die Sterne deutete. Er sagte zu jenen, die ihn gefragt hatte, als ich heute Nacht die Sterne betrachtet habe, sah ich, dass der König jener, die die Beschneidung verrichten, erschienen ist. Er hat das also anhang von den Sternen abgelesen, sagte er. Wer von dieser Gemeinde lässt sich beschneiden? Es wurde gesagt, niemand lässt sich beschneiden, außer die Juden. Du brauchst sie nicht zu fürchten, sie brauchen dich nicht zu beunruhigen. Schreib an jede Stadt deines Reichen und lasse alle Juden darin töten. Während sie über die Angelegenheit sprachen, wurde ein Mann zu Heraklius gebracht, den der König von Rasan gesandt hatte, um ihn eine Nachricht vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu überbringen. Nachdem er sich erkundigt hatte, sprach Heraklius, geht und schaut, ob er beschnitten ist oder nicht. Also während der ganzen Sache erschien ein Mann, der diesen Schreiben, und dann sagt er, schaut, ob er beschnitten ist. Ja? Sie schauten bei ihm und sagten zu ihm, dass er beschnitten sei. Daraufhin sagte Heraklius ihn über die Araber, so antwortete dieser, sie sind beschnitten. Er fragte, ob die Araber auch beschnitten sind. Dann hat sich herausgestellt, dass sie auch beschnitten sind, nicht nur die Juden, auch die Araber damals. Heraklius sprach, der König dieses Volkes, der Araber, ist erschienen. Anschließend schrieb Heraklius einen Brief an seinen Freund in Rom, der ihm im Wissen gleich war. Heraklius ging nach Homs und er verließ Homs nicht, bis er den Brief seines Freundes erhalten hatte, der mit ihm darin übereinstimmte, dass der Prophet erscheinen werde und wirklich ein Prophet sei. Daraufhin rief Heraklius die obersten byzantinischen Würdenträger in sein Schloss in Homs, dann ordnet er die Toren zu schließen. Anschließend erschien er und sprach, O ihr Byzantiner, wollt ihr Erfolg und den rechten Weg und dass euer Reich weiter bestehen bleibt, so folgt diesem Mann, yani diesem Gesandten, der jetzt erschienen ist. Die Leute rannten verstört zu den Toren, doch sie fanden sie geschlossen vor. Da erkannte Heraklius ihre Abneigung und gab die Hoffnung auf ihre Annahme des Islam auf. Er forderte, bring sie zu mir zurück, also seinen Soldaten, die sollen zurückbringen. Er sprach, ich habe dies nur gesagt, um die Stärke eures Glaubens, eurer Religion zu prüfen. Nun habe ich es gesehen. Sie warfen sich vor ihm nieder und waren mit ihm zufrieden. Und dies war das Ende der Geschichte von Heraklius in Sahih al-Bukhari. Und das wollen wir jetzt versuchen zu erklären, was dieser lange Hadith zu bedeuten hat, sozusagen. Die Erklärung. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass Abu Sufyan ibn Harb erzählte, dass Heraklius nach ihm sandte, während er von einer Karawane der Quraysh in Scham unterwegs war, um Handel zu treiben. Gewöhnlich bei den Arabern war es so, dass sie Handel getrieben haben wenn wir uns an die Sura erreichen, erinnern, die ila fi Quraysh, ila fi im rihlat al-shita'i wa-saif, fali'abudu rabba al-shita'i wa-saif, so dass sie mal nach Scham mit ihren Karawanen dorthin gegangen, um Handel zu treiben, und mal nach Jemen. In diesem Fall waren sie in Scham. Die Bedeutung von diesem Abschnitt sagt, dass Abu Sufyan Ibn Abbas berichtet, dass Abu Sufyan das Ganze dem Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet hat, dass während er mit einer Gruppe von den Quraysh auf eine Geschäftsreise in Scham war und als Heraklius, der König von Rom, einen Gesandten zu ihm schickte. Yani plötzlich kam jemand zum Abu Sufyan und bat ihm, dass Heraklius eigentlich ihn treffen möchte und mit ihm über etwas zu sprechen. Der Grund dafür war ein Schreiben, dass ein Schreiben ihn erreicht hat, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam durch Duhya al-Kalbi an Heraklius gesandt hatte, sozusagen. Das war der Grund dafür, dass er gefragt hat, gibt es überhaupt jemand hier, der ihn kennt. Als das Schreiben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ihn erreicht hatte, sagte er, gibt es jemanden hier, dass er von seinem Stamm, also vom Stamm dieses Mannes sei, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein. Denn das Schreiben, wie wir gehört haben, forderte der Heraklius auf, Islam anzunehmen. Und das wäre für ihn das Beste, denn alles wird dann für ihn dann verdoppelt, die Belohnung. Wenn er das nicht macht, trägt er die Verantwortung natürlich auch für seine Untertanen, denn er hat dann diese Dauer gehindert oder verhindert. Daraufhin wurde Abu Sufyan zu Heraklius gebracht, um einer Begegnung mit Heraklius nachzukommen, was Heraklius ja, dieser Kaiser oder dieser König oder dieser Herrscher, bat um diesen Treffen. Der Grund für das Treffen von Abu Sufyan war, dass Heraklius einen Kampf geführt hat zwischen sich und den Persern, und die Perser haben ihn besiegt, und dann schwor er, wenn Allah ihm dem Sieg verhelfen würde, also er hat ein Eid geleistet, dass er dann von Homs, yani diesen Eid, wenn es in Erfüllung geht, dass er die Perser besiegen würde, dass er von Homs bis Jerusalem zu Fuß gehen würde. Tatsächlich hat er diesen Sieg erlangen können, und er hat auch diesen Eid gelöst, sodass er praktisch von Homs in Syrien heute bis Jerusalem praktisch zu Fuß gelaufen ist. Die Menschen haben sich dadurch sehr gefreut, dass er das wirklich umgesetzt hat. Und auf diesem langen Weg haben auch die Menschen dann Blumen, Rosen und duftende Pflanzen gestreut, und sie haben ihn also tatsächlich die Freude mitgeteilt und seinen Konvoi oder diese Art von Siegzug ging tatsächlich von Homs bis nach Jerusalem hin. Der Brief des Propheten, wobei, als er ankam, war Abu Sufyan auch schon dort. Er war aber in Gaza-Stadt, hören wir heute. Der war in der Zeit in Gaza-Stadt, Abu Sufyan. Dann wurde nach ihm geschickt. Der Brief des Propheten, der an Heraklius gesandt worden war, kam auch zu diesem Zeitpunkt an, wie in dem Hadith vorkommt. Auch seine Betrachtung der Sterne, weil er das ja betrachtet hat, also lesen konnte anscheinend, die ihm deuteten, dass der König der Beschnittenen erschienen war. Aus diesem Grund veranlasste er, Abu Sufyan zu treffen. Der nächste Abschnitt von diesem langen Hadith, dass Heraklius nach ihm sandte, während er von einer Karawane der Quraysh im Scham unterwegs war, um Handel zu treiben. Dies geschah in der Zeit eines Waffenstillstands zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Kuffar Quraysh. Und dieser Waffenstillstand bestand auch in der Zeit. Bedeutet, dass in der Zeit des Waffenstillstands, das zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam war und den Glaubensverweigerer der Quraysh, vereinbart worden war in der Zeit, als Abu Sufyan in Gaza war. So ging er, während sie in Ilya waren zu ihm, yani zum Heraklius. Was bedeutet, dass Abu Sufyan und seine Gefährten tatsächlich Heraklius dann trafen in Jerusalem, der sie in seinem Hof bat. Also er bat sie dann, zu ihm reinzukommen, indem er von den obersten byzantinischen Würdenträgern umgeben war. Würdenträger, also Priester und die wichtigsten Menschen des Staates, die dann auch dann anwesend waren. Was bedeutet, er rief sie zu sich, dass sie dann zu ihm kommen, und um ihn herum waren die obersten byzantinischen Würdenträger und hohen Staatsvertreter. Dann rief er sie und seinen Übersetzer zu sich. Wenn wir das Ganze betrachten, war er eigentlich ein kluger Mann sozusagen, was ihm leider nicht dazu verholfen hat, auch das Ende zu erreichen. Aber er war klug, hat auch kluge Fragen gestellt. Bedeutet, er rief sie in seine Nähe und rief auch gleichzeitig seinen Übersetzer, damit er auch dann die Fragen stellt, und sagte fragend: Wer von euch ist am nahesten verwandt mit jenem Mann, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? Für die Araber war es verwundert, dass ihn das schon erreicht hat. Er fragte auch gezielt. Als der Übersetzer bei ihm erschienen, sagte Heraklius zu ihm in der Zeit: Sag zu diesen Arabern, die versammelt waren, wer von euch ist in der Verwandtschaft dem Mann am nahesten, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? Ja. Der Grund für seine Fragen über den nahesten Verwandtschaftsgrad zu ihm war, um ihn auch seinen Eigenschaften und seinen Wesenseigenschaften zu fragen. Warum eigentlich nahe Verwandt? Weil er kennt ihn am besten. Er würde ihn auch dann am besten beschreiben. Nicht irgendjemanden. Er hat nicht gefragt, wer ist von euch der Araber und wer kennt ihn, sondern wer ist derjenige von euch, der am nahesten Verwandten zu ihm ist. Weil er kennt, würde ihn dann auch am besten beschreiben. So sagte Abu Sufyan erwidert: Ich sagte, dass ich der nahste Verwandte unter ihnen sei. Und das ist natürlich eine Realität, denn die Bani Hashim und Bani Umayyah sind von väterlicher Seite miteinander verwandt. Sie sind tatsächlich verwandt, auch vom Stamm. Und er sprach: Bring ihn näher zu mir. Yani, bring Abu Sufyan näher zu mir. Der Kaiser von Rom befahl aus Ehrerweisung, wenn er weiß, er ist also der Sheikh von diesem Stamm und er ist der nahste Verwandte, hat ihn auch diesbezüglich geehrt, also auch diese Stellung zugeschrieben, dass Abu Sufyan nahe zu ihm kommen sollte, weil er der Sheikh von Mekka war und der Tradition der Auszeichnung und Anerkennung von Königen, mächtigen Männer und Würdenträger nachzukommen. Und bring seine Gefährten und lasse sie hinter ihm stehen, yani hinter Abu Sufyan. Was bedeutet, er ließ sie zu sich bringen, damit sie ihm im Falle, das ist auch ein kluger Schachzug, also im Falle, dass er über Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügen sollte, widersprechen würden. Warum so? Weil wenn tatsächlich ein Scham bestünde, ja, dann dieser Scham nicht Hindernis sein sollte, um zu schweigen, sondern eigentlich diesen Scham auch dann zu schwächen, wenn Abu Sufyan etwas sagen würde, was nicht stimmt, ihnen auch, also Abu Sufyan auch widersprechen würden. Dann sagte er zu seinem Übersetzer: Sag ihnen, dass ich ihm Fragen über jenen Mann stellen werde. Das bedeutet, nämlich über wen? Über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er mir die Unwahrheit sagt, sollen sie ihm widersprechen. Also er war auch sehr offen sozusagen. Also er hat im Grunde so alles auf den Tisch gelegt. Er will die Wahrheit wissen und auch prüfen, was das Schreiben auch mit sich hat, sozusagen. Das heißt, er sagte das auch mit Nachdruck, damit er die Wahrheit hören würde und nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Und bei Allah hätte ich nicht befürchtet, sagt Abu Sufyan, dass sie mich der Lügen bezichtigen würde. Wer? Die Araber. Ja? Es war für ihn also unvorstellbar, dass sie ihn dann über ihn dann berichten wird, dass er gelogen hat. Das heißt, wenn nicht die Scham bestünde, also wenn nicht die Scham bestünde, dass sie mich in meinem Land der Lügen bezichtigen würden, die Araber dann, hätte ich über ihn gelogen, hätte ich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelogen, dann hätte ich über ihn gelogen und ihn anders beschrieben, als er wirklich ist. Ja? Seine erste Frage betreffend lautet, wie ist seine Abstammung unter euch? War die Frage von Heraklius. Was bedeutet die erste Frage, die er an mich richtete, lautet, wie ist seine Abstammung unter euch? Das bedeutet, gehört er zu jenen der edlen Abstammung oder zu jenen mit niedrigen Abstammung? Er will jetzt auch genau wissen, von wo stammt er wirklich? Ich antwortete, er ist unter uns von edler Abstammung. Er gehört zur edlen und vornehmen Abstammung unter seinem Volk, da er von den Bani Hashim war, die zu den höchsten der Quraysh zählten. Er fragte, und hat vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung gestellt, ein Prophet zu sein? Gab es unter den Arabern vor ihm jemanden, der behauptet, er sei ein Prophet, bevor er erschien, also bevor der Prophet dann erschien, sallallahu alaihi wasallam? Ich erwiderte, nein. Abu Sufyan sagte, nein, keiner behauptet vor ihm, ein Prophet zu sein. Er fragte weiter, war ein seiner Vorväter ein König? Von seinem, kann ja sein, dass er so etwas macht, damit er vielleicht was erreichen will. Denn er hat ja im Stern, was hat er gelesen, dass ein König der Beschnittenen erschienen sei. Bedeutet, gab es jemanden unter seinen Vorfahren, der ein König war? Ich sagte, nein, so etwas war es nicht. Nun fragte er, folgen ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter den Menschen? Was bedeutet, gehören die meisten, die ihm folgen, zu den Edelsten und den Anführern unter den Menschen oder sind es die Schwachen und die Armen? Ich antwortete vielmehr, die Schwachen unter ihnen haben ihm gefolgt. Was bedeutet vielmehr, sind die meisten, die ihm folgen, die Schwachen sozusagen. Denn die anderen sind ja, Kibr spielt eine große Rolle, so hochmütig. Er fragte, nehmen sie zu oder nehmen sie ab? Also die Schwachen oder Menschen, die ihm folgen. Ich sagte, sie nehmen zu. Was bedeutet, ihre Anzahl nimmt immer mehr zu. Ja. Dann, so wollte er wissen, sagte sich einer von ihnen, yani diejenigen, die den Islam angenommen haben damals, ja, sagten sich oder haben sich von der Religion gelöst oder sind vom Religion abgefallen aus Unzufriedenheit? Ich sprach, nein. Sowas gibt es nicht. Gab es auch nicht. Dass jemand von seinen Anhängern in eine andere Religion wechselt. Und wie soll das geschehen, ganz ehrlich? Ja, also wer tatsächlich, wenn jemand den Islam richtig kennengelernt hat, ja, und auch sein Fundamente und Prinzipien kennenlernt, unmöglich, dass dieser vom Islam abfällt. Diejenigen, die vom Islam abfallen, da sage ich aus Überzeugung, sie haben keine Ahnung von der Religion. Weil diese Religion ist sehr stark im Inhalt. So stark, dass sie eigentlich die Ruhe in den Seelen der Menschen vermittelt, die Muslime sind. Er fragte weiter, habt ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt? Ja, bevor er sagte, was er verkündet. Bedeutet, bevor er behauptet, das Prophetentum, und bevor er mit der Religion kam, also bevor er überhaupt gesagt, ich bin jetzt ein Prophet und mit der Religion gekommen ist, die sich von eurer Vorväter unterscheidet, wohlgemerkt. Ne, er widerspricht ja eure Vorstellung vollständig. Und bevor er zu euch sagte, was er in seinem Ruf zum Monotheismus, yani zum Tawhid auch sagt, auch widerspricht er auch dem Grundprinzip Religion der Araber, denn das war ja Götzendienst und zur Unterlassung der Götzendiensten äußert, sagte er. Dann sagt Abu Sufyan, ich erwiderte nein. Bedeutet, er war unter ihnen bekannt als wahrhaftig und nicht als Lügner, vorher schon. Und vertrauenswürdig. Seine Widerstreiter und Feinde bezeugten, dass er wahrhaftig sei. Sogar nachdem er das gesagt hatte, was er gesagt hat. Nachdem er gesagt hat, er sei ein Prophet. Ist er wortbrüchig? Yani, ist er untreu? Wenn er was sagt, wenn er was macht, wenn er was verspricht, das sagt, bedeutet, bricht er sein Versprechen? Abu Sufyan antwortete, nein. Das heißt, er ist bekannt dafür, sein Versprechen zu erfüllen, ja, und auch treu zu bleiben. Und dann sagt er weiter, Abu Sufyan, wir befinden uns in einem Waffenstillstand mit ihm. Das heißt, es gab eine Vereinbarung zwischen Kuffar Quraysh und dem Propheten, dass ein Waffenstillstand war.